2012. Hier wird Handball zum Hörerlebnis. Tauche ein in die Gespräche unserer beiden Weltmeister Christian und Henning mit den Größen der Handballszene.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast 2012 mit Christian Zeitz und Henning Fritz. Unser heutiger Gast ist die Zaubermaus aus Dänemark, der aktuelle Nationaltrainer der dänischen Mannschaft. Herzlich willkommen, Nikolaj Jakobsen. Ja, hallo Nikolaj. Vielen Dank, dass du Gast bist in unserem Podcast. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ja, muss ich jetzt ein bisschen Deutsch wieder reden. Ist lange her fast so. Aber ich hoffe, es geht. Aber sonst geht's gut. Die Sonne scheint. Erstes Mal in einem Monat hier in Dänemark. So, großer Tag heute.
Okay, also du musst jetzt ein bisschen Deutsch sprechen, genau. Was vermisst du aus Deutschland?
Oh, viele Sachen. Ich vermisse ja eigentlich die Spiele und so in den Hallen, diese Wettbewerb. Merken, dass man jeden Donnerstag oder Mittwoch und Wochenende gewinnen muss. Aber ich vermisse nicht die Busreisen, den kalten Pizza nachher und das Körper wehtut überall nach 7 Stunden im Bus. Aber schon die Spiele und so, diese Ehrgeizigkeit und so, das kriege ich ja im Januar jetzt, aber kann ich schon vermissen, wenn man so ein Spiel wie gestern, Magdeburg, Barcelona sieht und so, dann kribbelt es schon. Also Kiel denke, aber wenn ich Mannheim denke, dann vermisse ich auch den guten Wetter. Das Wetter in Kiel vermisse ich nicht, weil das ist fast so wie in Dänemark, aber das Wetter in Heidelberg vermisse ich auch sehr.
Jetzt haben wir dich ja öfters im Januar im Fernsehen gesehen, habe ich gedacht, sag mal, was ist mit dem los? Hat er jetzt seinen Stil verändert? War der beim Friseur oder was ist da los? Du siehst so frisch aus. Nein, im Ernst, du hast sehr viel abgenommen, habe ich gesehen. Wie kam es dazu?
Oh, ja. Eigentlich habe ich keine Ausreden mehr gehabt. War immer dann, wollte ich abnehmen. Schwierig zu abnehmen, wenn man 5 Jahre neben Rocky sitzt im Bus. Und Connys Kuchen essen muss, aber wollte eigentlich abnehmen, wenn ich zurückkam, und weil als Nationaltrainer hast du ja mehr Zeit und so, aber dann kam Corona, dann kam ein Knieoperation, dann kam eine andere Knieoperation, dann habe ich ein neues Knie bekommen, dann war ich immer verschoben, und jetzt hier nach der Weltmeisterschaft in 23 hatte ich keine Entschuldigung mehr, gab es nicht mehr. So, ich musste das machen, weil ich hatte über viele Jahre sehr viele Schmerzen in meiner Achillessehne gehabt oder in beiden mit Entzündungen. Ja, Knie sind nicht so gut mehr Mein Blutdruck und alles war nicht top, lass uns so sagen. So, ich musste das machen für meine eigene Gesundheit. Also, und ich will auch aktiv sein. Hatte keinen Bock, Paddle zu spielen, und dann musste ich 3 Wochen Pause haben, weil es hat überall weh getan und musste mit Krücken rumlaufen, Nacken. 1 Stunde Paddle, alle diese Sachen, können nicht im Garten spielen mit den Kindern mehr, weil es hat so weh getan. Und ja, wie gesagt, viele Dinge und keine Entschuldigung mehr.
Jetzt habe ich dich ja öfters hier in Schwetzingen auf dem Stepper gesehen. Wie hast du es dieses Mal geschafft, abzunehmen?
Ja, ein bisschen anders. Es ist nicht nur genug, mit Stepper und oben im Sauna zu sitzen. Das habe ich auch gemacht, aber das, was eigentlich hilft, ist, ich habe aufgehört zu essen.
Das hilft immer.
Mein Körper, früher hatte ich, wenn ich wach bin, ja, fast immer Hunger gehabt, und ja, musste mein Körper lernen, weniger zu essen, und das habe ich gemacht. So gelebt, dass ich 1500 Kalorien essen dürfte in einem Tag. Und dann ging es schnell. Und ja, es hat viel geholfen. Nach die ersten 15 Kilo hatte ich keine Schmerzen mehr in meiner Achillessehne. War völlig auf, ja, fast auf einen Tag auf den anderen weg. Und jetzt ist das auch schön, dass man nicht Hunger hat die ganze Zeit und nicht auf Essen denkt und so. Weil jetzt kann ich auch fast Tage gehen, wo ich ja kaum esse, weil mein Körper jetzt gewohnt ist, mit weniger zu essen.
Gibt es auch Aktivität? Also wir haben von Stepper gesprochen. Treibst du auch ein bisschen Sport? Hast du die Möglichkeit mit deinem Knie oder konzentrierst du dich hauptsächlich auf die Ernährung?
Also viel Ernährung. Aber ich spiele Golf. Das kann ich. Ich habe ja ein neues Knie bekommen. Das war sehr, sehr gut für mich, weil vorher war das scheiße. Und jetzt ist das weniger scheiße. Jetzt muss ich überlegen, wann will ich den rechten Knie auch machen. Aber das geht noch. Hört sich auch nicht so gut an, wenn du 52 bist und hast zwei neue Knie. Ein geht, aber zwei ist nicht so gut. Und dann spiele ich Paddle. Und ich will Paddle spielen, ja, zwei, dreimal die Woche, wenn es geht. So das mache ich. Und das will ich auch machen, weil es macht mir Spaß. Ich will nicht nur auf diese Scheiße Stair-Maschine gehen in den Fitnessraum. Der ist notwendig, aber langweilig. Ne? Paddle und Golf macht viel mehr Spaß.
Genau. Nikolai, du bist jemand, der den Dreher und Leger perfektioniert hat und warst auch einer mit der Ersten, die das praktiziert haben. Wie ist es dazu gekommen und gab es Vorbilder, die dich dazu animiert haben?
Es kam dazu, weil es einfacher Tor zu machen war damals, weil es gab Torhüter, die immer Augen zugemacht hat und Arme runter.
Aber anwesend natürlich ausgenommen, ne?
Ja, nicht dir hin. Alle anderen fast. Ne? Ah, ich glaube, du hast ein oder zweimal in die Börderlandhalle und beim Training das passiert, aber nicht so oft wie anderen. Ja, ich war ja immer, so bin ich auch als Trainer. Ich bin einer, der experimentieren will, der mich selbst herausfordern will. Und so war ich auch als Spieler. Und ist ja nicht so, dass ich das nur so, okay, jetzt probieren wir das beim Spiel, dann übe ich das und habe das geübt und geübt und geübt. Du hab das ja selber beim Training gesehen manchmal und man muss viele Würfe nehmen, um das hinzubekommen. Und auf einmal war das so, dass dann war diese Dreher und dann war diese Leger vielleicht das Gleiche, was für anderen ein Wurf ins lange Ecke oder lang hoch ist. Es bekam meine beste Würfe auch. Also für mich war das nicht so, jetzt ist das ein hohes Risikowurf oder so, weil es war für mich meine beste Würfe auch. Und deswegen habe ich das auch geübt und gelernt. Für mich war das erste Mal richtig gesehen haben, war Jochen Fratz. Mhm. Wenn wir ab und zu Bundesliga-Handball sehen dürfte in Dänemark. Ich fand da auch Gopin von Russland eine sehr, sehr gute Linksaußen, weil er könnte auch anders spielen als Linksaußen. Ich weiß, jetzt ist Handball in Italien nicht so groß mehr, aber wo wir damals gespielt haben, können die ja Handball in Italien spielen. Und da war er jedes Jahr Torschützenkönig als Mittelmann oder Halblinks und hat ja selten Linksaußen gespielt. Und ich habe ja auch immer entweder Mittelmann oder Halblinks gespielt als Jugend und so. War ja erst, wenn ich Senior oder alt genug war, mit den richtigen Männern zu spielen, dass ich links außen würde. Und ich kam ja auch gerne ein bisschen hinten rum und ja, es gab ein paar von Nocker, wo er nicht ganz zufrieden war, aber manchmal habe ich auch Tor gemacht und manchmal, wenn die Staffan, Olsson oder Löfgren oder Wieslander in Manndeckung, dann müsste ich eins gegen eins gehen in den Rückraum und so. Von daher war Gropin auch für mich eine, ich will nicht sagen Vorbild, weil ich habe nur ein richtiges Vorbild gehabt und das war Michael Laudrup und der ist Fußballer. Aber ich fand Gropin und auch Jürgen Fratz, zwei Linksaußen, der mir inspiriert haben. Ich könnte nicht so wie Hayers durch die Beine 9 von 10 Mal würfen. Das lag nicht zu mir und auch nicht für Lars Christiansen. Das hat unser Rechtsaußen in Dänemark gemacht, aber nicht Linksaußen. Wir haben immer gesagt, dann lieber einen schönen Wurf an die Pfosten, statt durch die Beine Tor zu treffen.
Okay, du hast Laudrup genannt gehabt als Fußballer. Wir haben ja auch gerne Fußball gespielt. Wärst du auch gerne Fußballer geworden oder was für eine Rolle hättest du da für dich gesehen?
Ja, ich wollte eigentlich Fußballer werden und hatte mir auch eigentlich gedacht, dass ich Fußballer werden soll. War ja nicht so vielleicht unter die ersten 16 damals, aber vielleicht ein bisschen so zwischen 17 und 22 in Dänemark bei U16 und U18 Nationalmannschaft und hatte auch die Möglichkeit, einen Vertrag zu bekommen als Fußballer, aber damals kam ich dann in Junioren-Nationalmannschaft in Handball und wollte dann in Gudme spielen und dann habe ich dann Handball gewählt, weil für mich war das da, wo ich den größten Chance gesehen haben, wo ich meine Träume erfüllen könnte. Meine Träume waren nicht irgendwo auf die Bank zu sitzen oder in die erste Liga in Dänemark zu spielen. Ich wollte mehr haben und das habe ich eine größere Chance gesehen beim Handball.
Was hat denn Nocker gesagt, wenn du den ersten Wurf gleich einen Dreher gemacht hast und der ist nicht reingegangen?
Der nicht reingegangen ist?
Ja,
das gab's
aber
nicht.
Aber da hat er nicht so viel gesagt. Er wusste, dass das würde ihm nicht so viel bringen. Er war immer mehr, weil wenn er sagen, dass wir 20 Bahnen auslaufen sollen, dann wusste er, dass ich nur 18 gelaufen ist, ne? Und dann saß er immer mit Archie da hinter diese Scheibe und hat mitgezählt. Und dann kam er raus, ja Nico, nur 18 wieder, ne? Du musst von vorne anfangen. Und das hab ich nie gelernt und ich habe gedacht, er ist nicht da, aber er war immer da.
Also wenn ich immer früher mal den ersten Wurf einen Dreher gemacht habe, habe ich riesen Anschiss gekriegt hier, wenn er nicht reingegangen ist.
Meine Fresse, ja, wirft den Essen nur mal hart.
Du könntest das nicht, seit sie, ich könnte das.
Ja, das stimmt, ich konnte nur hart werfen.
Hart am Kopf vorbei.
Ja, das könntest du.
Nikolai, war klar für dich nach deiner Karriere oder Richtung Ende deiner Handballkarriere, dass du Trainer werden würdest?
Nicht klar so, ob ich Trainer auf diesem Level werden sollte. Ich hatte ja, bevor ich nach Deutschland ging, die heißen Idrætsefterskolen, Schulen und so in Dänemark, wo man 9., 10. Klasse, zum Beispiel wie Handball oder Tennis oder Fußball, ein Jahr gehen kann. Oder wir haben so Hochschulen, wo man da, und jetzt haben wir Gymnasium, deswegen ist Gut, mir auch so gut geworden, weil wir diese Gymnasium hast, wo du 3 Jahre Gymnasium gehen kann und dann lebst du eigentlich wie halbprofessionelle Handballer. Ne? Das war eigentlich mein Plan, dass ich in solche Schulen arbeiten wollte. Habe meine Ausbildung genommen, wenn ich nach Kiel zurückkam und dann habe ich die Angebote in Viborg als Co-Trainer mit Wilbeck zusammenzuarbeiten damals. Da habe ich ja gesagt, dann ist er Nationaltrainer geworden, dann ist er abgehauen. Aber dann habe ich mit einem anderen, Sören Hildebrand, gearbeitet. die ersten Jahre habe ich eigentlich mehr Spieler als Trainer. Da habe ich mehr gespielt, aber dann wusste ich eigentlich nicht. Und dann habe ich dieses Angebot von Bjerringbro Silkeborg gekriegt, das zu aufbauen. Sind hochgekommen in die erste Liga. Zwei gute Sponsoren, nicht viel Geld, aber gutes Geld. Und dann habe ich ja gesagt und dann hat es mir mehr und mehr Spaß gemacht und habe gesagt, ja okay, jetzt will ich das ausprobieren und sehen, wie weit kann ich da gehen. Aber es war nicht so, dass ich, wenn ich von Kiel zurück ging nach Dänemark und ich will unbedingt Trainer werden. Ich wollte gerne Trainer werden, aber eigentlich, was mir auch sehr viel Spaß macht, ist mit jungen Leuten zu arbeiten und diese Arbeit ein bisschen Teil junger Leutes Leben, nicht nur Handballer ist, aber helfen und auch, ich kriege auch viel Energie und so von jungen Leuten und ja, mir macht es Spaß, ein bisschen scherzen und ja, ihr kennt mir beide, ich rede auch viel Scheiße tagsüber und das macht mir auch Spaß, besonders mit jungen Leuten und so. Das war eigentlich Plan A, aber ja, okay, manchmal wird Plan A nichts und jetzt bereue ich ja nicht, dass ich Trainer geworden ist.
Und an welchen Trainertyp hast du dich orientiert und was hast du dann von Nocker mitgenommen oder?
Also ich hab viel von Nocker mitgenommen. Ich habe auch viel, wo ich sage, so will ich das nicht machen. Handballerisch hat er mir sehr viel gelernt. Er hat mir, wo wir in Dänemark auf eine andere Art und Weise spielt, hat er mir gelernt viel, was man mit Kreis machen kann und dass es wichtig ist, wenn du das kennst du auch, seit sie, wenn du diese 20 Zentimeter nicht nach links läufst, dann ist es scheiße, dann spielst du nicht, wenn du diese 20 Zentimeter nicht schaffst. Da habe ich viel von ihm gelernt und viel mitgenommen. Und natürlich meine eigenen Ideen selber in seine Ideen dann eingebaut und versucht da natürlich viel das mit Kreis und mit Rückraumspieler mitzunehmen. Und dann muss man auch immer gucken. Ich kann ja nicht das Gleiche spielen, was wir für Peronis jetzt gespielt hat, für Matthias Gissel jetzt spielen. Ne? Das geht nicht. Aber dann, du musst auch gucken, welche Spieler. Und da habe ich viel von ihm gelernt. Ich trainiere nicht so hart wie er. Ich glaube auch, ich habe bessere Laune zum Training als er, weil daran glaube ich, dass man besser arbeitet. Ihr beide haben auch selber zum Training gekommen und dann steht er vor die Halle und juckt sich im Kopf und dann weißt du, dass es ein scheiß Training wird, weil dann hat er Kopfschmerzen und dann dann guckst du rüber und dann hoffst du, dass Wislander irgendwas tut, so dass er in gute Laune kommt. Weil er war der Einzige, der ihn in gute Laune kriegen könnte. Und vielleicht ich manchmal, aber Max war der Einige, der den besten Griff und zu Nocker hatte.
Man muss dazu sagen, es war immer so, wenn Nocker schlechte Laune hatte, dann hatten plötzlich alle schlechte Laune im Training und hat es dann quasi, wenn er irgendwie Schmerzen hatte im Knie, dann hat das an allen ausgelassen. Da mussten alle leiden.
War nicht so lustig.
Nikolai, welche schöne Erinnerung hast du an den Mühlenteich?
Oh. ich habe nur eine schöne Erinnerung von Mühlenteich.
Und wenn der Bus nach Hause geht.
Wenn der Bus reingesetzt hat und wieder nach Hause gefahren ist. Und dann muss man immer noch dieses scheiß Vorbereitungsspiel überleben, auch auf dem Weg nach Hause. Mühlenteig, ich glaube, erst wenn du fertig damit bist, denkst du darüber, was für viele gute Sachen, dass du eigentlich mitgekriegt hast. Aber wenn du da liegst und alles wehtut und du Du weißt, wenn du zum Dienstag kommst und es sind noch 5 Tage und du fängst an zu heulen, wenn du nachts einschlafen musst, dann gibt es keine guten Sachen in Mühlenteich. Dieses scheiß Morgenlaufen, wo er und Archie mit Fischen war, wenn du rumlaufen musste und Raugen und so weiter. Und dann diese Scheiß-Zirkeltraining vormittags und Pitti immer gute Laune hatte, weil er fand das lustig und alle anderen hat das gehasst. So abends war das eigentlich für mich ganz okay, weil ich liebe Handball zu spielen, da war das nicht so, so schlimm, aber ja, du musst das erstmal lernen und du musst deinen Körper daran gewöhnen. So wie man sagt, keiner schafft den ersten Jahr ohne 1 oder 2 Tage runterzugehen. Ging mir auch erstes Mal, wo ich glaube, es war Dienstag, wo ich könnte, ich glaube, ich war 1,10 Meter hoch, weil ich habe so Rückenschmerzen und versucht zu laufen um den scheiß See und dann kam Max und hat mir, okay, jetzt musst du aufhören. Und dann habe ich 1 Tag Pause gemacht und dann ging es wieder. Dann war Linette schwanger und hatte Gott sei Dank angerufen Donnerstag und hat gesagt, jetzt habe ich angefangen und ich so hatte mein Auto mit damals, weil ich wusste, Termin war in diese. Und er war so glücklich, nicht nur, dass ich Papa werden sollte, aber auch, dass ich losfahren könnte. Und rufe Nocke an und er sagt zu mir, ja, herzlichen Glückwunsch, du stehst hier morgen wieder. Und dann musste ich 600 Kilometer von Dänemark wieder zurück, um 2-mal morgens laufen wieder zu machen. So, er könnte mir 1 Tag in Dänemark gönnen, das war's. Aber nachher, das hat mir auch gelernt, dass ich eigentlich viel mehr schaffen kann, als was ich eigentlich gedacht hatte. Ich kam nach Kiel mit so einer Vorstellung, dass ich nicht laufen könnte, dass ich nicht, also hartes Training war für mich nichts. Und das war es auch nicht. Und ich könnte auch nicht am Anfang, könnte ich nicht laufen. Okay, ich war vor Stojanovic und so weiter, aber ich war nicht. Und zum Schluss war ich ja... ich könnte nicht mit Pitti laufen und Johan Pettersson und die, aber ich war da im Obermittelfeld zum Schluss und so. Von daher hat es mir gelernt, dass ich eigentlich viel mehr schaffen kann, als was ich eigentlich selber denke. Und so nachher finde ich das alles wert, aber nicht viel nach 6. Und der Telefon im Zimmer klingelt, da war nichts wert. Dann wolltest du, und das war so jedes Jahr, dann wolltest du immer nach Hause. Und dann hat er diese scheiß Regel, ne, weil ein Jahr war mein Knie nicht gut. Und dann musste ich um diese scheiß See laufen und hatte Schmerzen. Und dann hat Löfgren und ich haben gesagt, okay, ist besser, wenn wir Fahrt fahren geht, statt... ja, gut. Und dann hat es 4:15 geklingelt. Und dann musst du 2 Stunden Fahrt fahren, weil er war die Meinung, dass es war doppelt so hart zu laufen. Und deswegen muss man doppelt fahren, Side fahren. Und das machst du nur einmal. Also 2 Stunden auf ein Fahrrad, 5:30 morgen. Also das mag keine. Dann wollten wir lieber 1 Stunde laufen mit Schmerzen.
Ich weiß noch, vor 2-3 Tagen hast du gesagt, es war so schlimm, immer morgens... abends, wenn du im Bett lagst, dass du nicht einschlafen konntest, weil du so Schmerzen hattest?
Also ich konnte nicht schlafen und dann bin nachts mehrfach wach geworden aufs Telefon, wie lange ist noch? Und dann, wenn der Wecker geklingelt hat, war ich so tief weg, dass ich sage, das ist so ein Scheiß.
Ja, aber es war wirklich schlimm, also es war wahnsinnig hart, es war ja nicht nur diese, also es war auch 2 Stunden Zirkel und Krafttraining in vormittags und auf dieses scheiß Fußballfeld nachher Sprint zu machen und dann wenn er gute Laune hatte abends hast du 1:55 Minuten trainiert und wenn er schlechte Laune hatte, was er oft hatte, Und dann hast du über 2 Stunden trainiert. Und ja, es war 9 Tage in die Hölle. Und du musst, wenn du kam, hast du nur ein Ziel. Und das war Überleben. Und dann wieder nach Hause.
Stimmt.
Welche Erinnerungen hast du denn an die Kieler Ostseehalle?
Oh, ja, sehr gute Erinnerung. Das ist klar. Hab meine, wie ich auch sage, meine beste Handballzeit als Spieler in Kiel gehabt. Es war eine unglaubliche Mannschaft, in denen ich spielen durfte. Und diese Halle ist unfassbar. In die Vorhalle zu stehen und diese Lied kommt und also dann, wenn du da nicht Lust auf Handball hast, dann bist du selber schuld. Und damals war das auch gut, weil damals, wenn man Tor gemacht hat, könnte man das auch genießen. Ich könnte das ein bisschen abklatschen und feiern nachher. Die dürften erst anfangen, wenn man in die Mitte kam. War ein bisschen bessere Stimmung und ich glaube, so deswegen war das für mich unglaublich. Heutzutage, wenn du Tor machst, musst du fast schneller zurücksprinten als vorne, weil sonst machen die anderen Tor, können das nicht einmal eine Sekunde genießen. Das könnten wir damals. Wenn Lemgo angefangen hat, diese scheiß schnelle Mitte zu machen, zusammen mit uns, dann war das Schluss mit Tor zu genießen, aber klar, für mich ist Ostseehalle oder was der jetzt heißt, das ist für mich die schönste und ist auch die Handballarena, beste Handballarena auf die ganze Welt, weil es ist immer voll da und Kiel hat diese Geschichte, was die hat. Klar, wenn du größere Events haben, so wie Europameisterschaft jetzt oder Champions League, finde ich das auch sehr gut, dass Köln Arena jetzt diese ja, Ruf kriegt. Das ist da, wo man hin will, wenn man solche spielen will. Aber für mich war das ein großer Traum, in die Ostseehalle zu spielen. Und dass man das dürfte, 6 Jahre hintereinander, war unglaublich.
Nikolai, es gibt viele, die vom Spieler zum Trainer gewechselt sind. Und auf der Spielerseite so gewisse Verhalten an den Tag gelegt haben, was sie dann als Trainer dann komplett anders machen oder von ihren Spielern komplett anders erwarten. Gab es da bei dir ein Verhalten, wo du sagst, als Spieler warst du so und so und hast dich als Trainer dann komplett gewandelt?
Ja, ich glaube, einige sagen ja. Grundsätzlich nein, ich bin eigentlich so, wie ich auch immer bin, so wie ihr beide mich auch kennt, gute Laune, labert viel Scheiße, wenn die Möglichkeit da ist, aber ich weiß auch, wenn man sich, oder ich habe das auch gelernt, würde ich sagen, wenn man sich gut vorbereitet und wenn man konzentriert sind in eine Stunde oder 1,5 Stunden oder was weiß ich, dann glaube ich, dann hat man auch größere Chance, im Wochenende oder Donnerstag zu gewinnen. Und ich will gewinnen. So deswegen, ich habe ja auch Scherze und lustige Sachen beim Training gemacht und so weiter. Da bin ich nicht so große Fan, wenn ich jetzt Trainer bin. Jetzt müssen wir hart arbeiten. Und die Jungs wissen auch, wenn ich anpfeife, dann trainieren wir. Und wenn wir nicht trainiert, ja gut, wenn wir unser Sacken nicht kann, ja, es hört sich an wie Nocker, es ist vielleicht auch so. Aber dann vielleicht trainieren wir 1 Stunde 20, wenn es gut läuft. Vielleicht trainieren wir 1 Stunde 40, wenn es nicht so gut läuft. Wenn es scheiße läuft, dann trainieren wir, bis wir die Sachen können. Es muss auch an die Spieler sein, dass die auch Verantwortung nimmt, dass es ein gutes Training wird. Man kommt nicht zum Training und wird trainiert. Man kommt zum Training, um besser zu werden als Einzelspieler und besonders auch als Mannschaft. So, wenn die Spieler sich nicht konzentrieren kann, gut, dann müssen wir das auf dem harten Ebene lernen und dann trainieren wir halt. Dann ist das nicht meine Verantwortung, wenn die den Ball viermal über die Seitenlinie wegschmeißt, weil gut, dann wissen die, dann wird 10 Minuten zugelegt, weil dann schaffen wir nicht das, was wir schaffen sollen. So habe ich als Spieler nicht gedacht. So, das lernt man und es wird ja auch anders, wenn du mit die Verantwortung stehst. Du musst das machen, was mir den meisten Ruhe im Bauch gibt oder wo ich auch den meisten, ich würde sagen, auch meisten Bock hat auf meine Mannschaft. Weil wenn ich gehe und irritiert sind und wenn die mir stört und so, das geht auch nicht, weil dann geht einander auf dem Sack. So, von daher, ich glaube, wenn die das lernt, dann wissen die auch, was die zu tun haben. Und dann arbeiten wir eigentlich, finde ich, gleiche Richtung. Und dann wissen die auch, wenn die Sachen gut geht, dann ist es auch lustiger und dann kriegen die auch mehr Freiheit und so weiter außerhalb. Alles kommt, ich habe einen Spruch, wo ich sage, wenn ihr das gut haben will, dann müsst ihr nur zusehen, dass ihr gewinnt. Weil alles wird einfacher, wenn man gewinnt. Und so ist es.
Jetzt hast du ja ein sehr stressiges Leben als Nationaltrainer. Könntest du nochmal zurückkommen in die Bundesliga und eine entspannte Bundesligamannschaft trainieren?
Man soll nie sagen. Aber so wie das jetzt ist, habe ich keine Plan, momentan zurück in die Bundesliga zu gehen. So, ich hatte sehr, sehr gute Zeit als Spieler da. Ich hatte auch 5 richtig gute Jahre bei den Löwen, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Aber ich muss da auch sagen, zum Schluss hat es mir auch nicht so viel Spaß gemacht haben. Jetzt hat man diese Champions League ausgeweitet, so dass man mehr Mannschaften sind. Du hast nicht das Gefühl zum Schluss gehabt, oh, jetzt freue ich mich, weil jetzt müssen wir Champions League spielen. Damals, wenn wir Champions League gespielt haben, oder im Anfang, dann spielst du vielleicht 6 Spiele in die Gruppe und dann gehst du zu Achtelfinale, Viertelfinale und dann, ja, hier musst du 14 Spiele machen, um irgendeine Platzierung, und dann geht es erstmal richtig los. Und alle diese Reisen hat mir zum Schluss war auch die entscheidende Grund, dass ich aufgehört habe, war, dass ich hatte keinen Bock mehr auf Reisen und wehtun und alle die scheiß PKs, und dann kam ich raus als letzter Mann im Bus und dann war Pizza immer kalt oder was weiß ich. Alle diese Sachen, wenn ich nur spielen und trainieren und so weiter, kein Problem. Aber das ist für mich nicht das Harte in Deutschland. Das ist 7 Stunden Busfahren, oder wir sind ja nicht wie Fußballer. Wir fahren nicht 20 Minuten nach Mannheim Flughafen und dann steht ein Privatflieger und dann fliegen wir nach Skopje oder so. Ne? Wir spielen Donnerstagabend in Melsungen um 19 Uhr und dann essen wir und dann fahren wir direkt im Flughafenhotel und dann muss ich Video machen auf Skopje von 12 bis 4 Uhr und dann muss ich direkt im Flughafen gehen. Und dann um 17:45 einchecken und dann fliegst du zum amtierenden Champions League-Gewinner. Und dann trainierst du 20 Minuten, wo die Spieler sich kaum wach halten kann. Und dann spielst du 15 Uhr vor 7.000 Leute in Skopje. Du kannst nichts hören und du verlierst mit 5. Und dann ist die Hölle los. Und du hast keine Chance, dich zu vorbereiten auf solche Spiele. Und wenn ich keine Chance habe, auf diese Sachen mich gut zu vorbereiten und du hast das Gefühl, dass es nicht fair ist, dann will ich auch nicht meine Zeit dafür benutzen. Und es war ja so, wo man diese Sky Fernsehvertrag gemacht haben, dass man alle Bundesligaspiele um 19 Uhr spielen sollte. Ja, klar, wenn wir dann jedes Mal Champions League gespielt haben, haben wir Samstag um 15 Uhr gespielt. Weil da haben alle anderen größeren Chance gehabt, gegen uns zu gewinnen. Und dann ist das nicht fair, dass du in und dann freust du dich auch nicht mehr. Deswegen haben wir, dann war Champions League, okay, gut, wir kommen unter die ersten sechs und dann schauen wir, ob wir da einen guten Lauf kriegen. Und wenn nicht, gut, dann konzentrieren wir uns um Pokal und die Meisterschaft.
Als Trainer, Nationaltrainer, wo legst du heute bei deinen Spielern den Schwerpunkt? Ist das Athletik, Technik, taktische Ausbildung?
Ich glaube nicht, dass du schaffst nicht, einen guten Handballer zu werden, wenn du taktisch nicht gut sind heutzutage. Und du musst auch athletisch werden. Das Spiel hat sich so verändert, als wo ich gespielt habe, weil es geht viel schneller jetzt. Viel mehr laufen. Die Spieler sind auch nicht so, wenn du siehst jetzt Leute wie Kreisläufer damals mit Chepkin und was weiß ich, große, schwere Kreisläufer. Jetzt sind alle Kreisläufer schnell, beweglich, taktisch sehr gut. Rückraumspieler hat sich auch verändert. Es ist nicht Perunisic, Volker Serbe und so weiter. Jetzt sind es Gisli Christiansson und so weiter, die diese Bestmarke setzt. So das Spiel zum Ich schätze Athletik und natürlich taktisch muss man sehr gut werden. Für mich als Nationaltrainer ist das auch so, du musst auch diese soziale Fähigkeiten haben, weil es ist nicht einfach, Leute denken, okay, jetzt spielt ihr in einem Monat gut und alle können gut Handball spielen, aber einen Monat zusammen zu sein, ist schwierig. Und du musst auch diese Fähigkeiten haben. Du musst auch deine eigene Ambitionen ein bisschen zurückschrauben können, um den Mannschaft, dass der Mannschaft erfolgreich werden kann. Weil wenn du eine Mannschaft wie meine hast und fast, wo du 16 Spieler hast und viele davon sind einige die besten auf die ganze Welt auf ihre Positionen, aber es kann nur 7 spielen. So wenn du nicht auch diese, so da gucke ich natürlich auch, wer reinpasst, wer kann zusammenarbeiten, wer kann überhaupt in einem Monat gut miteinander umgehen, weil das Schlimmste ist fast, finde ich ja, in diese Großturnier ist ja nicht, dass du nicht Handball spielen kannst, aber da es soll so wenig um vielleicht ein Tick schlechte Laune reinkriegt und dann kriegst du diese Unkonzentriertheit und das entscheidet oft, ob du um Platz 5 oder Platz 3 spielst statt um Platz 1. So da musst du auch gucken und da musst du deinen Spieler natürlich auch kennen und so weiter, aber da gucke ich auch viel, wer passt und wer kann auch in einem Monat miteinander umgehen, weil wenn du das nicht schaffst und auch nicht als Gruppe, kannst du vergessen, Gold zu holen im Januar. So einfach, wie Leute das von außen hört, ja, ihr spielt Handball und so weiter. Das ist ein Teil, aber das andere Teil ist fast das Schwierigste, um erfolgreich zu werden.
Aber das ist ja schon ein Luxusproblem, was Dänemark hat. Also die können ja ruhig zwei Nationalmannschaften darstellen bei der EM oder auch bei der WM. Du kannst da schon aus den Vollen schöpfen und kannst da genau auswählen. Da gibt es andere Nationen, die müssen einfach die Besten nehmen.
Ja, stimmt. Ja. Du hörst mich auch nicht, dass ich meckert seit sie. hier ist er ja, wo man sagt, in anderen Mannschaften, okay, es kann die 16 werden oder 18. Ne? Hier bei mir ist es immer so, wenn ich 16 oder 18 nominiere, es kann immer andere auch geben. Ne? So ist auch schwierig, Leute zufriedenzustellen, weil es sind immer eine, der auch mitgehen kann in Dänemark. Aber klar, so wie momentan ist, haben wir eine riesen Masse mit Weltklasse-Spielern sind nicht, oh, von einigen sind wir abhängig, aber man kann den Kader in viele Richtungen gehen, ne? Und kriegen ja diese Flexibilität, dass du hast viele verschiedene Typen. Zum Schluss ist das wichtig, wie Matthias und Simon das mag momentan. Ich habe Saustrup auch. Ne? Die drei sind ja unglaublich wichtig für uns. Was dann danach passiert, ist was anders. Und da kann ich und da habe ich viele Möglichkeiten.
Wenn man jetzt zum Beispiel jetzt Anderson in Berlin sieht, was der da momentan abreißt, dann sagt sich jeder Deutsche hier, sag mal, wie kannst du so verrückt sein, den nicht mitzunehmen zur EM? Und dann, wenn du dann siehst, was dann plötzlich bei der EM dasteht, dann denkst du, ja, also das ist wirklich ein Luxusproblem, was ihr habt.
Ja, aber ich würde auch sagen, Lasse war wahrscheinlich auch mitgekommen, aber hat sich ja verletzt im November und könnte nicht mitreisen nach Norwegen. Menzing hat das sehr gut in Norwegen gemacht. Und dann, wenn du nur 4-5 Trainings hast, na, dann kann ich nicht einen Spieler mitnehmen, der im Januar vielleicht wichtigste Woche nicht mitgemacht hat im November und deswegen war Lasse nicht aktuell für Januar und jetzt ist er wieder aktuell und jetzt gucken wir, jetzt kommt das nächste Scheiße, ich darf nur 14 für Olympia nominieren.
Kannst auch mal würfeln, du. Würfel doch mal die Mannschaft zusammen.
Nein, das wird schon schwierig, ne? Nicht nur für mich, aber für viele. Welche Konstellationen, wie kannst du dich am besten reindecken und so weiter? Da geht es nicht nur um, ich habe vielleicht auf viel mehr Leute, dass ich wählen kann, aber nur 14, das hinzubekommen in 8 Spielen. Was ich auch dumm finde jetzt, weil früher war das ja immer so, dann dürften nur 15, weil es war kein Platz in Olympia und weißt du, in die Stadt dürften nicht mehr und Handball und so weiter. Aber jetzt darfst du ja 17 Leute mitnehmen. Ich darf 17 Leute im Olympia-City mit reinnehmen. Also warum darf ich dann nicht von diesen 17 Leuten wählen? Gut, 14 zum Spielen, aber warum soll ich 3 Mann mitnehmen? Der, wenn schlechte alles Laune gut geht, die werden nicht spielen.
Nikolai, wie kann man die Beziehung zwischen Andi Schmid und dir bezeichnen? Ihr wart ja in der Hinsicht ein Team, was sich auch sehr intensiv auf dem Feld ausgetauscht hat. Wie würdest du die Beziehung zu ihm beschreiben?
Sehr gut. Andy ist ein sehr, sehr guter Freund, auch jetzt. Jetzt ist er ja meine Kollege geworden und sein erstes Länderspiel wird gegen uns jetzt in 14 Tagen oder in 3 Wochen in Dänemark. So dann werde ich ihn natürlich versuchen, so gut zu begrüßen wie möglich. Jetzt ruft er ganze Zeit ständig an und hat das und diese und Fragen und so weiter, so wie er auch war als Spieler. Aber Andy ist ja, wenn nicht, aber dann einer von den besten Spielern, den ich überhaupt trainiert habe. Und wir denken Handballer ist gleich und auch sehr schnell beide und sieht das Spiel. Manchmal kam er raus und habe gesagt, so spielen wir oder er wollte das und das war dann auch das, was ich zum Beispiel machen wollte. Manchmal war das so, dann im Anfang war das ja immer so, dann dürfte er so ein bisschen seinen eigenen Weg gehen und so und versuchen, ins Spiel reinzubekommen und dann nach 15, 20 Minuten war so, dann würde sein Kopf mehr und mehr leer und vielleicht ein bisschen müde. Dann habe ich übernommen und habe alles entschieden, was gespielt würde. Und deswegen war das auch so, wo wir ab und zu auch, wo ich pissig war für ihn und so, ist auch so, dass wenn du, er dürfte ja auch viel mitentscheiden und so weiter, ne? Und dann geht es nicht, wenn er so der Chef ist auf dem Spielfeld und er ein enges Beziehung hat zum Trainer. Dann kannst du nicht rumlaufen und drei Bälle wegschmeißen und so, weil dann bist du nicht deiner Verantwortung erwachsen oder wie soll man sagen?
Gerecht geworden.
Gerecht, ja, ne? Und das ist eigentlich da, wo ich am meisten so ein bisschen, wenn er so ein bisschen lässig wird und nicht hier denkt, wie wichtig er für die Mannschaft ist und wie die Leute auch an ihm schaut und an mir. Und ich sage, wenn du drei Fehler machst, Andy, dann denken die anderen auch, dass die können auch drei Fehler machen, weil Andy kann drei Fehler machen. Und das geht nicht, dann werde ich so rot im Kopf, weil ich hasse Fehler. Einen kann ich vielleicht damit leben, aber nicht zwei. Ne? Ich sage immer, du darfst einen Fehler machen, aber davon musst du dann lernen. Und dann sollst du den nicht nochmal machen, weil dann ist das für mich dumm. Und da war es am meisten so, ich wollte gerne, dass er mehr und mehr diese Verantwortung nimmt. Auf dem Feld auch, ne? Und für ihn war das nicht frei. Ich hatte ja auch viel größere Erwartungen an ihm als an anderen Spielern, weil er auch so viel von unserem Spiel sind durch ihn gelaufen.
Wie war für dich die EM 2024 in Deutschland? War das alles gut organisiert oder wie fandest du das Gesamtturnier?
Es ist ja immer in Deutschland gut organisiert. Das weiß man auch, dass alles gut ist. Wo ich sagen muss, wenn du zum finales Wochenende nach Köln gehst und du kommst in so ein großes weißes Hotel, der wie ein Krankenhaus aussieht, dann hätte ich gehofft, dass man vielleicht sagt, okay, jetzt sind es letzte Wochenende, jetzt kommen die besten Mannschaften, jetzt dürfen die auch vielleicht in ein Tick besseres Hotel reingehen. Es war sehr langweilig da. Das Fenster ins Zimmer könntest du nicht aufmachen, sodass du ein bisschen frische Luft reinkriegen könntest und so. Das hat mich ein bisschen enttäuscht, aber allgemein war das ja sehr gut organisiert. So wie immer, wenn du in Deutschland bist, große Hallen, immer voll. Das kann nur ein Land in Europa das so machen. Und deswegen freuen sich alle ja auch, wenn Deutschland die große Turniere, ich fand auch, Weltmeisterschaft in 2019, wo Dänemark und Deutschland das zusammen gemacht haben, war auch ein Riesenerfolg. Das Beste ist, wenn Deutschland involviert sind, können ja nicht jedes Turnier dabei sein, aber jetzt haben wir Weltmeisterschaft in 27 auch in Deutschland, das wird auch ein Riesenevent. So alles so außerhalb und so bin ich ja sehr, sehr zufrieden, außer den letzten Hotel. Das werde ich nie verstehen, dass man in ein Krankenhaus wohnt fast, aber das ist ja Kleinigkeiten. Willst du auch wissen, wie das war, Handballer ist?
Nein, interessiert mich nicht. Ich habe nur noch, hättest doch Fritze angerufen, wenn dir so langweilig war im Zimmer, der hätte ja ein bisschen die Stadt zeigen können, ich glaube da. Gibt es genug Kneipen, wo man mal vorbeigehen kann?
Ich kenne mich in Köln nicht aus.
Ja, doch, Henning. Aber aber dafür hast du keine Zeit, heißt sie, muss ich ehrlich sagen. Und ich schlafe ja nicht so viel während ein Turnier und so weiter. So mit Henning rauszugehen und einen Kölsch zu trinken, das würde nicht gehen. Das würde ich sehr gerne machen, aber nicht während Europameisterschaft. Ne, Henning, dann können wir uns in Kiel treffen, um diese griechische. Du hast ja immer diese Uso sehr geliebt.
Wo warst du? El Greco oder wo war sie da?
An Russland. Eine leichte Kost um 10:30 Uhr, glaube ich, ne? Montags, wenn wir spät trainiert haben.
Das geht genau auf die Hüfte. 22.30 Uhr mal kurz schon El Gregor mit drei
Pilzen. Schöne Fleischplatte. Nikolai, die freien Tage bei so einem Turnier, wie habt ihr die genutzt?
Im Anfang trainieren wir fast immer, weil es muss immer und du wirst immer mit neuen Sachen herausgefordert. Du kriegst ja Herausforderungen und dann schauen die anderen Mannschaften ja auch, okay, Tschechien hat Erfolg mit das gehabt oder Portugal hat Erfolg mit das gehabt und so. Und dann versuchen anderen das ja auch zu machen und deswegen trainieren wir das, um ein bisschen Lösung zu finden. Ich trainiere immer viel Überzahl und viel 7 gegen 6 während diese freien Tagen, um das zu haben, wenn es notwendig wird, so wie gegen Deutschland im Halbfinale, so dass man das nicht vergisst. Ne? Das ist eigentlich da, wo wir am meisten Zeit benutzt, ist 7 gegen 6 und verschiedene Sachen in Überzahl ausprobieren. Und dann, wenn Turnier länger und länger wird und zum Beispiel dann haben wir ein wichtiges Spiel dann gehabt gegen Norwegen, aber dann haben wir trotzdem vorher freigegeben, weil es war Samstag und viele hatte Familie da und so weiter. Dann haben wir PK früh gemacht und dann könnte man Mittagessen und den ganzen Samstag dann mit Familie und Kinder ein bisschen Zeit haben. Und dann zum Schluss macht es keinen Sinn dann mehr zu trainieren, weil dann sind alle so müde und verschlagen von körperlich und so von den harten Spielen. Und ich bin auch nicht ein Trainer, du weißt. Ich habe keinen Bock, nur zu trainieren, um zu trainieren. Ich will trainieren, um besser zu werden. Ich fahre nicht raus, weil, okay, jetzt sagen alle, okay, jetzt muss man trainieren. Das mag ich nicht. Wenn ich merke, dass meine Mannschaft kaputt ist oder fertig sind, dann machen wir was anderes, der den Köpfen ein bisschen frei macht.
Wie siehst du heute, die Intensität wird immer größer. Wie wichtig ist aus deiner Sicht das Thema Regeneration? Gibt ja verschiedene Wege, aktive, passive, Ernährung, Schlaf. Wie wichtig ist das aus deiner Sicht?
Es ist sehr wichtig, besonders, und das wissen wir mehr und mehr, dass dieser Schlaf ja so wichtig für unser Körper ist. So, das versuchen wir natürlich, ihr weißt auch, es ist nicht einfach, wenn du 23:30 zurück ins Hotel kommst, du musst essen, da hast du keine Ruhe im Körper. Ne? Dann musst du versuchen, den Tag über ein bisschen einzuholen und dann ist das wichtig, dass du so früh ins Bett geht den Tag vor dem Spiel, ne? So dass du da wenigstens ein bisschen normales Rhythme bekommst. Handball ist zu klein, weißt du. Essen und so, wir kriegen das Gleiche zu essen in 3 Wochen. Natürlich wechseln wir Hotel, aber du kriegst das Gleiche. Es ist nicht so wie beim Fußball oder Basketball, dann haben die ihren eigenen Chefkoch dabei und dann vorbereiten die und dann können die selber entscheiden, was die essen. Wir können sagen, wir wollen gerne ein bisschen Pasta, Bolognese, Fleisch, Salat, Obst. Ne? Und da sind wir zu klein und so da können wir nicht viel machen, so viel Fokus kannst du auch nicht. Wir haben viel Fokus, dass die das Richtige kriegt nach dem Spielen und schnell und dass die Energiedepoten wieder gefühlt werden und so weiter. Ne? Dass man das Richtige, besonders nach dem Spiel oder nach Training, dass wir da zumindest das Richtige zum Essen kriegt.
Henning, willst du eine Frage zum Finale stellen? Oder?
Weiß nicht, Nikolai hat es ja angedeutet, ich weiß nicht, möchtest du was sagen zum Finalausgang?
Ja, war scheiße.
auf den Punkt gebracht.
Ja, reicht.
So ist es. Es ist immer scheiße, wenn du verlierst. Es war ein sehr gutes Finale. Es waren zwei sehr ausgeglichene Mannschaften, die auch teilweise eigentlich für eine Finale sehr gut gespielt haben. Es ist klar, wenn du mit nach Verlängerung verlierst und du eigentlich über beide Strecken, ich sage nicht, wir haben das nicht im Griff gehabt, weil es war ja nicht mehr als ein oder zwei Tor, sogar vielleicht kurz drei, ne? Aber es war ja so eng, aber wenn du über weite Strecken den kleinen Tick besseren Mannschaft vielleicht ist und du die letzten zwei Angriffe hast, wo du ein Tor machen und dann werdest du wahrscheinlich Europameister und dann wird dazu keine gute Chance oder sogar kein Wurf rausspielt, dann tut das natürlich sehr weh und dann ist diese Silbermedaille, ich bin froh und stolz auf meine Silbermedaille von Tokio, weil da muss man erkennen, da war Frankreich über weite Strecken den besseren Mannschaft. Diese hier, ich werde auch stolz auf den irgendwann, aber ich werde den immer hassen. Also ich werde nie auf diese Medaille sehen und sagen, auf den bin ich happy, dass ich den bekommen habe. Nie im Leben. Es ist so, und ich habe das auch so den Spielern nachher gesagt, so ist es auch, wenn du den Besten werden willst. Dann ist das nicht immer, du kriegst nicht immer Gold, du kriegst nicht immer 25.000, 30.000 Leute im Rathausplatz in Dänemark, die dich feiern. Du kriegst auch einige Niederlagen, der dir den Rest dein Leben verfolgen wird und der wehtut. Ich kann immer noch, und der tut immer noch weh, unser Champions League-Finale damals in 2000 gegen Barcelona, wo wir über zwei Spiele eindeutig das bessere Mannschaft war, aber haben trotzdem verloren. Der tut mir heutzutage sehr weh immer noch. Unser Heimspiel in 17-18 mit zu Hause gegen Melsungen mit die Rhein-Neckar Löwen, wo wir mit drei Tore führt, verschießen ein oder zwei große Chancen und zum Schluss verlieren wir mit einem Tor. Diese scheiß Niederlage hat uns eine Meisterschaft gekostet, weil dann kam ein bisschen Unruhe rein und dann plötzlich spielst du unentschieden in Erlangen und so weiter. So diese Niederlage gegen Melsungen werden wir auch und der hier werde mir auch für Rest meines Lebens verfolgen. Aber ich will auch diese Niederlagen nicht ohne leben, weil das ist auch das, was dir antreibt und dir Motivation gibt, um besser zu werden, um zu sagen, ich will nicht mit diesem scheiß Gefühl sitzen. Hatte vor ein paar Tagen mit einem gesprochen, wo er sagt, ja, war ärgerlich auch und ja, wollen eigentlich alles gewinnen und das will ich nicht. Ich will nicht alle Ziele gewinnen, weil das wird auch langweilig. Es wird auch langweilig, wenn du immer gewinnst. Mhm. Du musst auch manchmal diese Gefühle haben, der dir auch wehtut, um zu merken, wie das Leben auch ist. Es ist nicht immer Sonne und Strand. Es gibt auch Tage und am meisten gibt es ja schwierige Tage, so ist es. Dein Leben ist 80% schwierige Entscheidungen und schwierige Tage zu haben. Und deswegen will ich auch diese Niederlagen haben, um zu merken, dass diese Tage gibt es auch und wir müssen besser werden, weil wenn du immer gewinnst und wenn du immer denkst, dass ja, okay, hier, okay, dann machen wir so ein bisschen lustig hier und so. Also dann wärst du ja nie das Richtige von Leben rausholen auch. Und deswegen, ja, tut weh, aber ich bin auch sehr zufrieden, weil ich finde, wir haben ein sehr gutes Turnier gespielt, über weite Strecken, haben einen sehr schönen Handball geboten und natürlich würde ich am liebsten Europameister gewesen, aber zum Schluss war Frankreich einen kleinen Tick besser in die Verlängerung. Aber bin mir auch sicher, dass diese Niederlage ein riesen Motivation sind für mich und meine Jungs, um jetzt hier Olympia vielleicht einen kleinen Schritt höher zu gehen und den Goldmedaille dann zu holen.
Also ich fand euch in der ersten Halbzeit, ja, habe ich gedacht, wow, ihr überrennt quasi die Franzosen, ja, und ihr seid viel frischer in den Beinen, habe ich das Gefühl gehabt. Und dann habe ich gedacht, so ein Finale, also das gewinnt man nicht so leicht, das kann nochmal eng werden. Und dann kamen sie wieder so ein bisschen ran auf ein, zwei Tore. Und dann habe ich aber auch gemerkt, dass ihr plötzlich müde werdet und auch im Angriff nicht mehr diese leichten Tore macht und damit ihr euch da richtig schwer getan habt, dann im Angriff in der zweiten Halbzeit. Und dann hast du ja auch das 7-6 gebracht. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt wird's schwer. Und dann ging es da hinten raus. Ja, wollen wir nicht mehr drüber reden.
Ja, erste Halbzeit profitieren wir nicht genug davon, dass Emilia Nielsen unglaublich hält im Anfang. Und sollten ja auch, haben wir eigentlich das in Griff, dann kriegen wir eigentlich so eine Überzahl, wo wir ein oder zwei Mann mehr sind, wo wir da verlieren. Bringt dann ein bisschen Unruhe rein, dann kommen wir wieder mit ein paar Tore weg. Dann verschießen wir so viel. Belaschen hat plötzlich dann fünf Bälle, weil sonst hätten wir auch mit 5-6 Tore in die Halbzeit gehen können. Und dann kriegen wir einen guten Anfang. Und Emil hält sehr gut im Anfang zweiter Halbzeit auch. Und dann kriegen wir 2-3 Tore weg. Und dann kommen Brandy, Remeli und Mem mit diesem wahnsinnigen Druck, was die ich sage, ist nur die Franzosen, der mit dieser Physik spielen kann. Vielleicht Ägypten kann das auch, und dann Fabregas, dann fängt er plötzlich alles am Kreis und dann kriegst du und nicht. Aber dann kommen diese zwei, drei Entscheidungen, dass wir am Anfang zweiter Halbzeit gekriegt haben, der unser Weg geht dann Frankreichs Weg und dann kriegen die wieder Anschluss. Und dann kommen wir hinten und dann kommt Mikkel rein und mit 7-6 kommen wir dann wieder im Spiel rein und kommen dann wieder zum Schluss, zum Führung. Vielleicht ist das auch ein bisschen Erfahrung, weiß das nicht. Man muss auch daran denken, Püttlik und Gissel, so alt sind die auch nicht und so viel Erfahrung haben die auch nicht. Und die haben ja bis jetzt eigentlich nur Goldmedaillen erlebt. Es ist auch eine gute Entwicklung für uns als Mannschaft, dass es kommt auch schwierige Seiten in Finale. Du kannst nicht so wie in 23, dass du von erster Minute bis zur letzten Minute führst und ja, gut spielst, oder so wie in 19, wo du nicht in die Nähe sind, ein Spiel zu verlieren. Ne? Es kommt auch schwierige Phasen in so eine Finale und ja, da waren wir nicht gut genug diesmal und da müssen wir davon lernen. Und dann hoffentlich sind wir dann besser gerüstet im Sommer, weil es wird das schwierigste Olympia-Gold, das man gewinnen kann, weil es erstmal ein Wert oder ein Ausgeber, so wie Frankreich, Olympia hält. Und wenn ich schätze, es wird nicht einfach vor 24.000 im Lille die Franzosen zu besiegen. So, es wird eine schöne und große Herausforderung und den wollen wir annehmen.
Nicola, jetzt hast du vorhin ja von deinen Anfängen als Trainer gesprochen. Ihr seid mit den Dänen sehr erfolgreich in den letzten Jahren. Wie bekommt ihr es hin, über euer Ausbildungssystem immer wieder so viel gute, ja, am Ende dann schon Weltklasse-Spieler zu entwickeln?
Ich glaube, wir haben wir machen das mit Ruhe auch, also von unserer, lass uns sagen, U18-Nationalmannschaft, ne, dass da viele Spieler durchgehen muss. Da darfst du nicht auswechseln, um zu gewinnen. Da musst du ausbilden, sodass kannst nicht U18-Trainer und dann zwei Abwehrangriff machen, um Gold zu gewinnen. Dann musst du das, das darfst du, wenn du U20 ist, weil dann spielst du, um zu gewinnen. Aber so wie ich glaube, wir kriegen viele Spieler durch den Handball-Nationalmannschaft, sodass viele auch das Gefühl hat, dass man den Chance hat. Und dann haben wir diese, und das ist eigentlich unser kleines Geheimnis, glaube ich, und den größten, weil wir so viele Spieler kriegen, ist, dass wir diese Gymnasium haben, wo jetzt Gutmö, aber auch Moos, der eine sehr gute Ausbildung jetzt macht, und Skanderborg hat einen sehr guten. Es gibt eine, der Kies heißt, in Kopenhagen. Und es gibt auch mehr, die dann jetzt. Und ich weiß, es kommt mehr, weil Handball ist sehr populär in Dänemark. Ich glaube, von allen haben 88% Handball geschaut in unser Finale gegen Frankreich. Ne? So. Es ist unfassbar populär hier in Dänemark. Wir schlagen ja den Fußballnationalmannschaft mit. Wir haben ja viel mehr Zuschauer zu unseren Spielen im Fernsehen als Fußballnationalmannschaft hat. Diese Sportschulen, wo du sagen kannst, wenn du 18 und in Deutschland gehst du im Gymnasium 2 Jahre, hier gehst du im Gymnasium 3 Jahre. Ne? Und dann kannst du, dann hast du Handball als Schulfach und du hast dreimal Krafttraining in die Woche und 4-mal Handballtraining und dann hast du Spiel in Wochenende auch. Und du hast einen physischen Trainer, der überwacht, ob die Spieler das tut und das richtig tut. Du kriegst das Richtige zu essen, du kriegst Hilfe mit deiner Schule und du wohnst da, wo du auch in Schule gehst. Ne? So stell dich vor, du hast vielleicht 600 Jungs, der diese Ausbildung macht, ne? Und die alle leben fast wie Profi-Handballer in die 3 Jahre. Da hast du, und da siehst du auch, wer das will und wer das nicht will. Und das ist auch wichtig. Und ich glaube, das ist unser kleiner Diamant, der auch den ein Riesengrund ist, dass wir so viele gute junge Spieler in Dänemark momentan hast. Mhm. Und dann auch, dass wo früher waren vielleicht 6 professionelle Erstligamannschaften oder 8, jetzt hast du 14 und sogar mehr auch und mit sehr gute Bedingungen und so weiter. So, wir können auch besser die jungen Leute in gute Vereine jetzt hinschicken, wo früher war es vielleicht nicht so gute Vereine und dann haben einige dann aufgehört, weil man könnte sich nicht weiter entwickeln und so weiter und so weiter. Deswegen auch mit, dass den Profi-Handball in Dänemark natürlich auch viel besser geworden ist, ist das, glaube ich, den Hauptgrund, dass wir jetzt hier steht, besonders auf die Männerseite mit so vielen guten Spielern. Hm.
Du kennst ein bisschen das Ausbildungssystem in Deutschland. Was kann Deutschland besser machen, um da anzuknüpfen, dass wir auch mehr in der Breite, mehr hochqualifizierte junge Talente bekommen?
Es gibt viele Unterschiede zwischen Dänemark und Deutschland. Hm. Es gibt auch Vereine, finde ich. Jetzt war ich ja in Leimen mit Linus hat ja in Leimen gespielt und Sille hat in Ketz gespielt. Der Unterschied da ist, wenn du zum Training kommst, da steht eine leere Halle, du gehst rein, du trainierst, der ist selten sauber, so du rutschst rum, weil es kostet so viel Geld, den Boden sauber zu machen und so weiter. Und dann gehst du rein, dann fährst du nach Hause. In Dänemark, lass uns sagen, wir trainieren um 4:30. Dann fährst du in die Halle 3:30, spielst du ein bisschen, triffst dich mit deinen Kumpels, trainierst du von 4:30 bis 6. Dann bleibst du in die Halle, vielleicht kommen deine Eltern, dann machst du Abendessen da mit 4, 5 anderen Familien. Die Kinder laufen rum, spielen eine Stunde Handball noch, wo es Platz ist und so weiter. Du kriegst eine ganz andere Ausbildung als Jugendhandballer, als was man in Deutschland tut. Du kriegst eine andere Liebe, finde ich, zum Handball, weil du lebst da mit deinen Freunden und auch mit deiner Familie in die Hallen. Das tust du nicht. In Leimen, wenn wir was in die Hallen haben wollen, musst du selber Kuchen mitnehmen oder Getränke. Und hast du das gekauft, sodass den gegnerischen Mannschaften dann auch ein bisschen kriegen könnte. Das kann auch was, aber das sehe ich als den großen Unterschied zwischen Dänemark und Deutschland, ist, dass wir leben in den Hallen. Wo in Deutschland kommt man zu den Hallen, dann trainiert man, dann fährt man wieder nach Hause. Ne? Wo wir können ja, also Linus, okay, jetzt ist er 16, so vielleicht hat er nicht den gleichen Bock, aber wenn er 10 oder 11 war oder 12 oder so, ja, dann sonntags fährt er in die Halle. Und dann ist er in die Halle von 10:30, bis ich ihm anrufe und sage, jetzt hole ich ihn ab, weil jetzt muss er nach Hause. So, du kriegst diese andere Liebe, finde ich, zu Handball. Dann hast du, ja, diese Gymnasium hast du nicht in Deutschland. Ne? Du hast diese Ausbildung nicht. Da ist das, und du hast auch nicht diese Vereine, der die Spieler so helfen kann, den Lust zu behalten und so weiter und vielleicht den Ehrgeizigkeit auch so, dass man dann auch, wenn du, ich sehe viel, dass du einen guten D-Jugendspieler sind und einen sehr guten C-Jugendspieler sind, aber wenn du dann B-Jugend oder A-Jugend wird, dann gibt es nicht so viele Vereine mehr, weil die hören auf oder haben keine Lust oder du sind nicht genug Spieler, und deswegen ist Handball eigentlich B-Jugend, A-Jugend ist ja eher in die großen Vereine jetzt. Ne? Aber wenn du siehst, eine der B-Jugend und A-Jugend 4 Jahre sind und du guckst, eine der B-Jugend und A-Jugend sind in Dänemark und er lebt in 4 Jahren in dieser Schule und hat 3-mal und kriegt Hilfe mit alles, und in den Tagen, wo er keinen Bock hat, dann steht 12 Kumpels neben ihm und sagt, hey, jetzt kommst du mit. Aber der in Deutschland, wo sagt, jetzt hat er keinen Bock, da steht vielleicht keine. Und dann geht man nicht hin und macht den Krafttraining, weil es ist nicht so einfach, wenn du das immer selber motivieren darfst. Aber wenn 2 Kumpels da stehen und du einen schlechten Tag hast, ja, dann gehst du natürlich mit und dann kriegst du wieder Lust und dann scherzt man ein bisschen und so. Und deswegen glaube ich auch, dass mehr Leute das schafft, diese BA-Jugend durchzukommen, weil eigentlich muss Deutschland eigentlich viel größere Möglichkeiten. Ihr habt, ja, ich bin 10-fach der Handballspiel in Deutschland als in Dänemark. Also ihr habt viel, viel mehr Handballspieler als wir. Aber so wie ich sagen, hier ist es eine andere Historik und es ist eine andere Art und Weise, wie man das macht. Und deswegen glaube ich auch, es ist ein Teil von unserer Kultur, glaube ich.
Jetzt sehe ich dich ja immer bei Instagram am PC die Spiele gucken. Guckst du auch deutschen Handball? Und wie findest du dieses Jahr die Saison oder wer wird deutscher Meister?
Ja, aber deutscher Handball steht ja sehr gut. Aber die müssen auch jetzt ein bisschen neu denken, finde ich. Es ist ja mit Abstand die beste Liga und so weiter. Aber du siehst auch, die Spieler sind jetzt durch diese Champions League und so weiter, dass die ganz großen Spieler, besonders die Franzosen und Spanier, die wollen vielleicht nicht unbedingt in Deutschland spielen, weil, ja, wie wir früher reisen und so weiter, wo für die Schweden und Dänen und Norweger ist es immer die große, der große Traum ist ja in Deutschland zu spielen für uns und die werden ja immer kommen, aber ich glaube, man muss sehen, wie man das irgendwie hinkriegt. Es ist gut jetzt, gut, dass Berlin sich jetzt in einen guten Weg bewegt. War ja immer diese Außenseiter, aber waren ja nie richtig Außenseiter, aber waren immer so wie Melsung, sieht auch, dass die einen Tick besser das macht, aber sind immer noch so unstabil und verliert und schmeißt dumme Punkte da und da, um ganz oben dabei zu sein. Kiel müssen schauen, wie jetzt haben die mit Elias und jetzt kriegen die Emil Messen von Goodman nächstes Jahr. So diese Mannschaft werden auch ein bisschen jünger jetzt. Und wenn Pérez de Vargas von Barcelona auch kommt, man kann ja hoffen, dass er vielleicht ein Jahr früher kommt, ob die da sich einigen kann. Aber so wie ich jetzt sehe, finde ich ja eigentlich hätte ich ja Magdeburg als Favorit dieses Jahr und dann direkt hinter Magdeburg eigentlich Flensburg. Weil Berlin, ja, jetzt, wie du sagst, früher, seit sie Lasse Andersson hat unglaublich guten Saison gespielt. Und dann haben die für mich den besten Spieler auf die Welt momentan mit Matthias Gissel einen unglaublichen und er tut so viel für Berlin, aber wie lange schafft er das auf diese Level das zu machen? So, ich sehe eigentlich die zwei Mannschaften mit den besten spielerischen Materialen, finde ich ja eigentlich Magdeburg und Flensburg. Und deswegen sehe ich auch Magdeburg, weil Flensburg hat so viele Verletzungen und so viele dumme Punkte weggeschmissen jetzt. So, ich glaube, Magdeburg werden Meister. Werden wir sehen nächsten Sonntag in heißt das noch Börderlandhalle, wo ich so viele Lege auf dich gemacht habe? Das
heißt denn nicht mehr. Vielen Dank, dass du nochmal darauf hingewiesen hast. Nee, heißt jetzt Gedeck Arena.
Ah ja, okay, gut.
Na gut, dass wir das Thema nicht angesprochen haben. Ich bin verzweifelt immer an dir. Echt, ich wollte immer attackieren und dann kam Dreher, Leger oder Fest. Es ging alles.
Der wollte schon rausspringen und wollte dich anspringen.
Ja. So viele Tränen konnten gar nicht getrocknet werden, die ich weinen musste.
Ah, so schlimm war das auch nicht.
Ja. Nikolai, haben wir irgendeine Frage vergessen? Hast du noch irgendein Thema, was du gerne loswerden möchtest?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir sind ja eigentlich hier eine Stunde 50 ganz Weg, ganz gut herumgekommen ist. Ja, wie ich gesagt habe, hat er auch eine sehr, sehr gute Zeit bei den Löwen, wo ich viel gelernt habe. War eine sehr schöne Zeit. Ich glaube, Handball ist auf einem guten Weg. Das ist eigentlich für mich das Wichtigste. Besonders auf die Männerseite hier in Dänemark oder in Deutschland. Und ich sehe auch sehr gute Tendenzen in Frankreich und so weiter. So das sind ja die drei großen Ligas für mich, wo du dann hast du natürlich West Bremen und Szeged, aber in Ungarn kommt es auch ein bisschen mehr jetzt, dass die anderen Mannschaften vielleicht ein Tick besser wird, aber sind ja nicht gut genug, um die anderen beide zu herausfordern. Ich sehe eigentlich, dass Handball auf einem guten Weg ist. Ja, ich würde eins sagen, ich hoffe, jetzt hat man, und vielleicht war der Art und Weise, wie man gepfiffen haben in Weltmeisterschaft, ein Tick zu soft. Und ich fand auch, jetzt haben wir eigentlich alle diese Schubsen und so weiter eigentlich lange nicht gehabt. Ich fand die Linie bei der Europameisterschaft zu hart. War eigentlich auf einem richtig guten Weg, aber für mich war das diesmal ein Schritt nach vorne und zwei Schritte nach hinten, weil die Linie war zu hart. Was nicht, dass es war ja nicht so wie früher, wo wir gespielt haben, Henning, wo man dann auch eine Faust im Bauch kriegte oder hier und das. Alle diese Sachen sind ja zum Glück weg. Aber ich fand das ein bisschen zu hart, weil wir kamen von einer Linie, der nicht so hart war, zu plötzlich zu einer Linie, der sehr hart war. Ne? So, ich hoffe, dass wir irgendwas dazwischen finden kann, statt das, was wir vielleicht in 23 hatte und zwischen 23 bis 24 da ein bisschen dazwischen finden kann, hoffe ich. Das, glaube ich, ist besser für den Handball.
Super. Nikolai, sagen wir vielen Dank, dass du unser Gast warst. Wir wünschen dir und deiner Mannschaft alles Gute, in der Hoffnung, dass wir uns bei Olympia sehen und drücken dir, wie gesagt, die Daumen. Alles Gute dir.
Das hoffe ich auch.
Ciao, ciao.
Nikolai, ciao.
Ciao, ciao.
Sehr gut.
Hast du gut.